ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. Es sei ein Sieg für Amerikas Sicherheit, sagt der Präsident heute nach einer Entscheidung, die eigentlich zutiefst unamerikanisch ist. Denn dieses Land hatte sich einst der Freiheit verschrieben, und zwar einer Freiheit für Menschen aus allen 7 Erdteilen. Die 7 Zacken der Krone der berühmten Statue weisen darauf hin. Und deshalb brachte Donald Trump auch die halbe Welt gegen sich auf, als er Anfang des Jahres verkündete, er wolle Menschen aus bestimmten mehrheitlich muslimischen Staaten die Einreise in die USA verwehren. Gleich mehrere Richter kippten das Verbot, doch nun hat das oberste Gericht in Washington Trumps Dekret abgesegnet, wenn auch nur teilweise und vorläufig. Jan-Philipp Burgert berichtet.
Gut gelaunt gibt sich Präsident Trump, als er Indiens Ministerpräsident Modi zu Gesprächen im Weißen Haus empfängt. Einen klaren Sieg für die nationale Sicherheit habe er errungen, hatte Trump zuvor erklärt. Sein Einreiseverbot für Menschen aus den überwiegend muslimischen Ländern Libyen, Syrien, Iran, Jemen, Somalia und Sudan tritt wieder in Kraft und gilt für 90 Tage. Außerdem soll es einen 120-tägigen Einreisestopp für Flüchtlinge aus aller Welt geben. Allerdings wird der oberste Gerichtshof erst im Herbst endgültig entscheiden und lässt in der Zwischenzeit Ausnahmen zu. Aus den betroffenen Ländern weiterhin in die USA einreisen darf, wer echte oder glaubhafte Beziehungen zu den USA nachweist. Etwa Familienmitglieder oder einen Job bei einer US-Firma. Flüchtlingsorganisationen schlagen dennoch Alarm. In der Zwischenzeit leben unsere Mandanten in Gefahr. Während ihre Einreiseanträge um 10, 20 oder 120 Tage verschoben werden und sie auf das Urteil des obersten Gerichtshofes warten, können sie getötet werden. Der Supreme Court betont in seinem Urteil jedoch, es sei das Recht des Präsidenten, bestimmten Menschen die Einreise in die USA zu verbieten. 3 der 9 Richter schrieben sogar, sie sähen das Einreiseverbot lieber komplett umgesetzt. Einer davon ist der neue, konservative Richter Neil Gorsuch, der kürzlich von Präsident Trump ernannt worden ist. Und der oberste Gerichtshof könnte noch weiter nach rechts rücken. Der als unabhängig geltende 80-jährige Richter Anthony Kennedy könnte bald in Rente gehen. Auch seinen Nachfolger dürfte Trump bestimmen. Der juristische Blick auf die Frage, was Amerika unter Freiheit versteht, könnte sich dann weiter verschieben.
Tja, ein Sieg für Donald Trump. Ina Ruck in Washington, wird der denn bei einem endgültigen Urteil Bestand haben, nach Ihrer Einschätzung?
Dieses endgültige Urteil ist ehrlich gesagt für Trumps geplanten Einreisestopp jetzt gar nicht mehr so wichtig, denn er wollte den für drei Monate. Die 3 Monate bekommt er, weil das Gericht ja erst im Oktober sich wieder mit der Frage beschäftigen wird. Das ist also tatsächlich ein Sieg für Donald Trump, wenn auch ein stark eingegrenzter, denn die Richter haben eben schon Grenzen gezogen. Es werden jetzt sehr viel weniger Menschen von diesem Einreisestopp betroffen sein, als es von Trump gewünscht war.
Wenn die Sache jetzt praktisch für ihn durch ist, was will das Gericht dann im Oktober überhaupt noch entscheiden?
Ja, es geht wahrscheinlich da um ein Grundsatzurteil. Man will grundsätzlich klären, ob der Präsident das Recht hat, bestimmten Gruppen eine Einreise ins Land zu verweigern. Und das ist dann sicherlich eine richtungsweisende Entscheidung. Wenn man sich überlegt, warum Trump den Einreisestopp von 3 Monaten überhaupt wollte, er hat ihn ja damit begründet, dass er die gängige Einreisepraxis überprüfen will und möglicherweise stark verschärfen will, dann käme so ein richtungsweisendes Urteil wieder ins Spiel, nicht? Und was wir bislang gesehen haben vom obersten Gericht mit dem neuen konservativen Mann an Bord, sind alles Entscheidungen, die doch sehr deutlich zeigen, dass der oberste Gerichtshof wieder eine klare konservative Mehrheit hat. Das heißt, man könnte Trump da sehr wohlgesonnen sein bei möglichen weiteren Verschärfungen von Einreisebestimmungen.
Ina Ruck, vielen Dank für die Informationen aus Washington. Wenn in Europa Stimmen laut werden, die Trumps Abschottungspolitik kritisieren, dann klingt das zuweilen, gelinde gesagt, wohlfeil. Denn auch Europa denkt sich viel aus, um Menschen draußen zu halten. Hier hat gestern die irische Marine vor der libyschen Küste über 700 Flüchtlinge aus Seenot gerettet, die versucht haben, nach Europa zu gelangen. Jeden Tag aufs Neue drohen Tausende in den Fluten des Mittelmeeres zu ertrinken. Deshalb haben auch Hilfsorganisationen die Initiative ergriffen, um möglichst viele Flüchtlinge zu retten. Doch diese Helfer werden jetzt immer häufiger bedroht und sogar von Politikern offiziell für unerwünscht erklärt. Anna Tillack und Karl Hoffmann.
Eine Werft auf Malta. Nick kommt direkt vom Flughafen. In einer Stunde legt das Schiff der Organisation Sea-Watch ab. Dann wird er wieder Ertrinkende aus dem Meer retten. Allerdings werden die Helfer dafür immer häufiger bedroht, vor allem im Netz.
Jeder von euch Hurensöhnen muss damit rechnen, in die Fresse zu bekommen, und der Tag wird kommen, wo wir euch töten.
Es begann vor einigen Monaten. Die EU-Grenzschutzagentur Frontex erklärt, Rettungsaktionen der NGOs nahe der libyschen Küste hätten eine Sogwirkung für Flüchtlinge. Freiwillige Helfer würden somit das Geschäft der Schlepper unterstützen. Im März fordert Österreichs Außenminister Sebastian Kurz, der NGO-Wahnsinn müsse beendet werden. Die CSU zieht nach.
Das bedeutet, dass de facto ein Shuttle-Service besteht zum italienischen Festland bzw. zu den italienischen Inseln.
Shuttle-Service versus Seenotrettung. Die Taxivergleiche schockieren auch Regina Catrambone, Chefin der italienischen Seenotretter Moas, in ihrem Büro auf Malta. Ich finde, das ist krank, überhaupt an sowas zu denken. Wir haben nicht nur den Körper eines 3 Jahre alten Mädchens in einen Leichensack gesteckt, sondern auch einen Fötus. Ich glaube, das hat mit Taxi nichts zu tun. Seit 4 Jahren rettet die Organisation auf eigene Initiative Menschen aus dem Meer. Bisher 37.000. Seit der politischen Gegenkampagne gingen die Spenden um 50% zurück. Für die Organisation fatal. Längst ist auch die rechtsextreme Bewegung der Identitären auf den Zug aufgesprungen. In Videos inszenieren sie sich als neue Grenzschützer.
This massive immigration is changing the face of our continent.
Our mission is clear and simple: to defend Europe.
Mit Spenden wollen sie ein eigenes Schiff chartern und die Rettungsaktionen im Mittelmeer verhindern. Bisher war das Störfeuer nur klein. Am 12. Mai versuchen rechte Aktivisten, ein Schiff von Ärzte ohne Grenzen am Auslaufen zu hindern. Das Vorhaben bleibt erfolglos. Seit Anfang 2017 übernehmen EU-Missionen wie Frontex nur noch 16% aller Rettungen. Den Rest überlassen sie der italienischen Küstenwache und den NGOs. Ein Forschungsbericht der University of London zeigt jetzt, die NGOs sind trotzdem kein Pull-Faktor. Die Zahl der Migranten sei schon vor dem Einsatz der NGOs gestiegen. Der CSU-Politiker Stefan Mayer, der die Rettungsaktionen als Shuttle-Service bezeichnet hat, will, dass die Mittelmeerroute, ähnlich wie die Balkanroute, ganz geschlossen wird. Es gehe darum,
dass man auch seitens der Europäischen Union noch mehr und intensiver mit Libyen zusammenarbeitet, die Einheitsregierung stabilisiert, die Küstenwache auch mit aufbaut.
Doch die libysche Küstenwache ist ein zweifelhafter Partner, gegen den inzwischen sogar der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag ermittelt. Wegen Verstößen gegen das Völkerrecht.
Ausführlich berichtet morgen auch Report München über das Thema um 21.45 Uhr direkt vor den Tagesthemen. Und wir blicken nach Großbritannien. Dort ist 3 Wochen nach der Wahl nun klar, dass Premierministerin May weiter regieren kann. Damit beginnt die Nachricht mit Jens Riva.
Mays konservative Partei hat sich mit der nordirischen DUP auf eine Minderheitsregierung geeinigt. Das Abkommen mit der umstrittenen rechtskonservativen DUP wurde heute in London unterzeichnet. Im Gegenzug erhält Nordirland umgerechnet 1,1 Milliarden Euro zusätzlich. Die DUP will May nun auch bei den anstehenden Brexit-Verhandlungen unterstützen. Gleichzeitig gab Premierministerin May im britischen Parlament weitere Details ihrer Vorschläge zu den Brexit-Verhandlungen mit der EU bekannt. Demnach sollen alle 3,2 Millionen in Großbritannien lebenden EU-Bürger ihr Bleiberecht nach dem Brexit einzeln beantragen. EU-Chefunterhändler Barnier reagierte kritisch auf die britische Verhandlungsposition. Nach der Parlamentswahl in Albanien zeichnet sich ein Sieg der regierenden Sozialisten ab. Nach der Auszählung eines Großteils der Stimmen liegt die Partei von Ministerpräsident Rama mit 48% vorn. Albanien ist seit 2014 offizieller EU-Beitrittskandidat. Eines der Hauptprobleme des Landes ist die hohe Korruption. Im umkämpften Mosul hat die irakische Armee die Terrormiliz Islamischer Staat nach eigenen Angaben weiter zurückgedrängt. Spezialkräfte hätten ein weiteres Viertel in der Altstadt eingenommen, so ein Sprecher. Die Extremisten halten mittlerweile nur noch wenige Gebiete im Westen der Stadt. Nach UN-Angaben sollen in dem umkämpften Viertel noch bis zu 150.000 Zivilisten eingeschlossen sein. Der chinesische Dissident Liu Xiaobo ist aus der Haft entlassen worden. Liu sei wegen einer Krebserkrankung im späten Stadium in ein Krankenhaus verlegt worden, teilte sein Anwalt mit. Der Dichter und Bürgerrechtler war 2009 zu einer 11-jährigen Gefängnisstrafe verurteilt worden. Ein Jahr später wurde sein Einsatz für Demokratie und Menschenrechte mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.
Solche Szenen sieht man in Deutschland tatsächlich, und zwar immer häufiger. Weil immer weniger Menschen von ihrer Rente leben können, wissen viele sich nicht mehr anders zu helfen und durchsuchen selbst die öffentlichen Mülleimer nach Essbarem und Verwertbarem, wie zum Beispiel Pfandflaschen. Die Not ist also jetzt schon so groß, dass Menschen in diesem eigentlich ja so satten, reichen Land so etwas Entwürdigendes tun. Und die Zukunft sieht noch schlimmer aus. Wir werden immer älter. Das Rentenniveau sinkt und deshalb, so prognostiziert es heute eine Studie, werden immer mehr Deutsche im Alter in die Armut getrieben. Antraut Kordes-Strehler.
Melanie Rusche ist gelernte Bürokauffrau und alleinerziehend. Seit der Geburt ihres Sohnes konnte sie deshalb trotz guter Ausbildung nur in Teilzeit oder schlecht bezahlten Jobs arbeiten. Und gehört damit zu der Gruppe, die laut der neuen Studie direkt auf die Altersarmut zusteuert.
Alleine das zu erwirtschaften, was mir eine vernünftige Rente sichert, ich weiß nicht, ob ich das hinkriege.
Als armutsgefährdet gilt, wer mit weniger als 60% des mittleren Einkommens der Gesamtbevölkerung auskommen muss. Für einen Rentner liegt der Wert hierzulande bei 958 Euro monatlich. Immer mehr Menschen, so die Bertelsmann-Studie, werden zukünftig weniger Rente zur Verfügung haben. Ihr zufolge steigt das Risiko der Altersarmut bis 2036 auf 20,2%. Jeder fünfte Neurentner wäre dann von Altersarmut bedroht. Ursachen für diese Entwicklung seien Unterbrechungen im Erwerbsleben, Niedriglöhne und das Absinken des Rentenniveaus, so das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das an der Studie mitgearbeitet hat.
Also der Staat könnte in der Rentenphase eben helfen, diesen Gruppen eine höhere Rente auszubezahlen. Das wäre beispielsweise möglich durch eine Anhebung der Grundsicherung im Alter oder durch eine Einführung einer Mindestrente.
Reformen des Rentensystems, so die Experten, müssten stärker auf die Risikogruppen, also auch auf Frauen wie Melanie Rusche, ausgerichtet sein.
Dieser Satz wird auch nicht dadurch richtiger, dass er immer wieder wie ein Glaubensbekenntnis vorgebetet wird. Sogar der Erfinder dieses Satzes hat mittlerweile zugegeben, dass er sich womöglich geirrt hat. Und so müssen auch sich die Parteien von heute überlegen, wie es weitergehen soll mit der Alterssicherung derer, die sie schließlich wählen sollen im September. Während die SPD ihre Ideen schon unüberhörbar präsentiert hat, fühlt sich Merkels Union scheinbar am sichersten, wenn sie nichts sagt. Anke Finkenwirth über Axel Finkenwirth, so heißt der Mann, über das laute Schweigen der Kanzlerin.
Angela Merkel am Abend in entspannter Plauderlaune bei der Frauenzeitschrift Brigitte. Die Themen neben der Weltpolitik auch Wandern oder Feminismus und die Attacke von Martin Schulz. Ihr Handeln auch bei der Rente sei ein Anschlag auf die Demokratie. Sie reagiert gelassen.
Aber immer ist eines im Fokus.
Ja, eigentlich habe ich Martin Schulz immer anders erlebt. Und wahrscheinlich ist Wahlkampf doch auch ganz schön anstrengend. Aber
nichtsdestotrotz ist es so, dass
Schwamm drüber, würde ich sagen.
Aber Rente ist durchaus ein Thema bei der Union. Deshalb macht sie einen großen Rentenkongress, rund 250 Teilnehmer. Aber der Kanzleramtschef und der Fraktionsvorsitzende als Redner angekündigt, sagen kurzfristig ab. Sie haben Wichtigeres zu tun und ein neues Rentenkonzept gibt es ohnehin nicht. Die SPD hat ihres bereits präsentiert und will jetzt CDU und CSU vor sich hertreiben. Sie wirft der Union erneut Untätigkeit vor.
Bei der Rente sagt sie schon jetzt, es gibt kein Rentenkonzept. Ich finde das absolut unverantwortlich. Das grenzt an Arbeitsverweigerung. Wir haben die größten Herausforderungen bei der Rente bis 2030 und in der Zeit danach. Und da muss man den Menschen auch sagen, worauf sie sich einstellen müssen.
Doch es ist Sommer und die Union will mit dem komplizierten Thema Rente nicht in den Wahlkampf. Es gäbe bereits einen durchgerechneten Rentenkompromiss bis 2030. Das sei völlig ausreichend.
Wir haben erstmal ein klares Konzept bis 2030, nämlich, dass es so, wie es ist, gut ist, es ein guter Kompromiss ist, während die SPD zulasten der Beitragszahler und Steuerzahler zig Milliarden Euro verspricht.
Doch auch CSU-Chef Seehofer will die Rente im Wahlkampf. Nur bei ihm heißt die Zauberformel Ausbau der Mütterrente. Ist zwar teuer, ist aber schon einmal gut angekommen. Und weil die CDU sie nicht will, kommt die Mütterrente in den Bayernplan der CSU.
Davon sind 10 Millionen Bürgerinnen in Deutschland betroffen. Und deswegen wollen wir da diese Gerechtigkeitslücke schließen.
Aber Angela Merkel lässt sich nicht treiben. Nicht von Horst Seehofer und schon gar nicht von der SPD. Und doch deutet sie überraschend Kompromissbereitschaft bei der Ehe für alle an. Sie könne sich eine Abstimmung ohne Fraktionszwang im Bundestag vorstellen.
Taugt die Rente für den Wahlkampf? Oliver Köhr vom Mitteldeutschen Rundfunk kommentiert.
Eine Bitte hätte ich. Lasst die Rente aus dem Wahlkampf raus. Ja klar, es ist ein Thema, das jeden was angeht, früher oder später. Gerade deshalb ist es zu wichtig, um damit Stimmung zu machen. Aber genau das passiert jetzt. Die SPD hat ein Rentenkonzept, das es allen recht machen will. Das Rentenniveau soll stabil bleiben, der Beitragssatz auch und bezahlen soll es der Steuerzahler. Das ist linke Tasche, rechte Tasche und löst nicht das Problem der Altersarmut. Die Linke verspricht 1050 Euro Mindestrente. Woher das Geld kommt? Es wird bei Bedarf gezahlt. Und wenn der Bedarf steigt, steigt wahrscheinlich die Vermögenssteuer für Millionäre und schon geht's allen gut. Wenn es nur so einfach wäre. Die CSU macht so richtig Stimmung. Sie hat der Rentenkasse ein Milliardendefizit eingebrockt durch die Mütterrente und will da noch eine Schippe drauflegen. Das kann man natürlich machen. Die Mütter haben es ganz sicher verdient. Aber das Geld einfach aus der Rentenkasse zu nehmen, ist unredlich. Und zwischen all den Rentenplänen sagt die CDU jetzt, brauchen wir alles nicht, bis 2030 ist die Rente sicher. Das Problem ist, was die CDU beschlossen hat, ist kein Konzept, sondern eher eine Durchhalteparole. Nach dem Motto, wenn weiter viele in die Rentenkasse einzahlen, dann hält das System vielleicht bis 2030. Zur Wahrheit gehört aber auch das, was heute die Studie vorhersagt. Jeder Fünfte könnte künftig von Altersarmut betroffen sein. Deshalb braucht Deutschland eine Rentenreform. Vorschläge gibt's ja, eine komplett steuerfinanzierte Rente zum Beispiel. Sowas muss in Ruhe besprochen werden mit viel externem Sachverstand. Aber im Wahlkampf mit Schlagworten um sich zu werfen und wer am meisten bietet, gewinnt, das führt nicht zu einem zukunftsfesten Rentensystem. Deshalb, wie gesagt, lasst die Rente aus dem Wahlkampf raus.
Oliver Köhr kommentierte. Es war schon einzigartig, mit welch geradezu beschwipstem Vergnügen diese Politiker im Herbst 2009 frisch ans Werk gingen. Union und FDP hatten die Bundestagswahl gewonnen und bald darauf verkündete der Mann von der FDP, seit 2.15 Uhr in der Nacht sind wir füreinander der Horst und der Guido. Was dann am Ende daraus wurde, ist bekannt. Die Zuneigung erkaltete, die FDP flog aus dem Bundestag und Angela Merkels Union richtete sich wohlig ein als Seniorpartnerin einer neuen großen Koalition. Doch nun erlebt dieses einst so vertraute politische Paar einen zweiten Frühling. Zunächst in Düsseldorf, also bald auch in Berlin. Michael Heußen über die neue Lust auf Schwarz-Gelb.
Warten auf Christian Lindner. Der Flieger aus Berlin hat Verspätung. Das Wetter. Vor der Kulisse des Landtags ist am linken Rheinufer alles für die feierliche Unterzeichnung des Koalitionsvertrags vorbereitet. Er wurde so zügig abgeschlossen, als sei die Zusammenarbeit von CDU und FDP die natürlichste Sache in der Politik.
Selbst der Wind konnte uns nicht aufhalten.
Dass er die FDP in Düsseldorf in die Regierungsverantwortung führen wird, damit konnte Lindner bis vor wenigen Wochen kaum rechnen. Er selbst steht auf dem Absprung nach Berlin, wird aller Voraussicht nach im September sein Landtagsmandat gegen ein Bundestagsmandat eintauschen und wollte eigentlich möglichst ungebunden in mögliche Koalitionsverhandlungen im Bund gehen. Nun aber das, Juniorpartner im größten Bundesland, größtmögliche Sympathiebekundungen von der Union, eine Art Blaupause für Berlin?
In Berlin geht's um Euro, es geht um Zuwanderung, es geht um Steuerpolitik, es geht um Rentenpolitik. Und da sind die Unterschiede zwischen Union und FDP größer als hier. Wir wissen, ein Partner CDU hat sein Recht, Punkte zu machen, aber das nehmen wir für uns genauso in Anspruch.
Auffallend ist, dass die drei FDP-Minister in NRW die Ressorts für Schule, für Familie und Integration sowie für Wirtschaft und Digitales leiten sollen. Alles Themen, die der FDP besonders wichtig sind.
Wir wollen etwas Neues schaffen. Das sieht man auch schon an der Ressortverteilung. Und es sind zwei eigenständige Parteien und die müssen voreinander Respekt haben. Und insofern kann man all die Sorgen, all die Krisen, die es früher gab, würden sich jetzt wiederholen, jedem nehmen, der sie ausspricht.
Doch die FDP als kleiner Partner der CDU, das ging oft nicht gut. An die letzte Koalition mit Merkel und Westerwelle an der Spitze erinnern sich die meisten Liberalen nicht gerne.
Diese Koalition, die wir im Bund hatten, Schwarz-Gelb, war ja nicht so herzlich und so toll. Ich habe die erlebt als Minister und als Fraktionsvorsitzender, als Spitzenkandidat. Deshalb würde ich, wenn eine solche Konstellation sich wieder abzeichnet, meinen Freunden sehr raten, einen sehr präzisen Vertrag auszuverhandeln. Vieles, was wir vereinbart haben, kam nicht.
Der FDP ist es daher wichtig zu betonen, dass sie flexibel sei.
Ich bin stolz, dass wir hier mit der CDU gut regieren, dass es ein spannendes Experiment Jamaika in Schleswig-Holstein gibt. In Baden-Württemberg sind wir nicht in eine Regierung eingetreten, obwohl Herr Kretschmann uns eingeladen hat, weil uns die Politik nicht gepasst hat, die man dort hätte formulieren müssen. Und das zeigt, wir sind unabhängig und wir regieren gerne, wenn es gute Ergebnisse gibt.
Einen Sommer lang haben die beiden am Rhein nun füreinander Zeit, bevor der politische Wind Lindner wohl wieder nach Berlin tragen wird.
7 Wochen nach der Landtagswahl steht auch die Regierungskoalition in Schleswig-Holstein. Nochmal Nachrichten mit Jens Riewer.
Nach der CDU haben auch die Grünen und die FDP in Schleswig-Holstein den Koalitionsvertrag gebilligt. Damit ist das sogenannte Jamaika-Bündnis perfekt. Morgen soll der Koalitionsvertrag offiziell unterzeichnet werden. Am Mittwoch will sich CDU-Landeschef Günther im Kieler Landtag der Wahl zum neuen Ministerpräsidenten stellen. Bei der Landtagswahl am 7. Mai hatte die bisherige Koalition aus SPD, Grünen und SSW ihre Mehrheit verloren. Die italienische Regierung steht nach ihren Plänen zur Rettung zweier angeschlagener Regionalbanken in der Kritik. Politiker von Union, Grünen und FDP sehen die europäischen Regeln zur Bankenabwicklung verletzt. Nach denen sind Staatshilfen unzulässig. Rom will bis zu 17 Milliarden Euro für die Veneto Banca und Banca Popolare di Vicenza bereitstellen. Mehr dazu von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
EU-Recht sieht vor, dass Sparer und Gläubiger an den Rettungskosten beteiligt werden. In Italien aber läuft das jetzt doch wieder anders. Die EU-Kommission begründet die italienische Lösung damit, dass die betroffenen Banken für eine europäische Abwicklung zu unwichtig seien. Italiens Regierung lehnt die Beteiligung der Sparer und Gläubiger mit dem Verweis auf gravierende soziale Folgen ab. In der Tat würden viele italienische Kleinsparer ihr Geld verlieren. Von den beiden betroffenen Banken werden nur die gesunden Teile, symbolisch für einen Euro, an die Bank Intesa, ebenfalls aus Italien, verkauft. Sie muss für keinerlei Folgekosten aufkommen. Die faulen Teile wie wertlose Kredite werden dagegen in eine Bad Bank ausgelagert. Die italienischen Steuerzahler stehen mit 17 Milliarden Euro gerade. Die EU finde immer neue Schlupflöcher, um eigenes Recht zu umgehen, monieren Kritiker. Ganz anders heute die Anleger. Sie freuten sich darüber, dass die Gläubiger und Sparer von den Rettungskosten verschont bleiben. Bankaktien legten europaweit zu, vor allem italienische, mit Ausnahme der beiden betroffenen Banken.
Die Börsendaten in Frankfurt schloss der DAX mit 12.771 Punkten, ein Plus von 0,3%. Der Dow Jones ging in New York mit 21.410 Punkten aus dem Handel. Vor dem Landgericht Berlin hat die Neuauflage im Prozess gegen einen 28-Jährigen wegen eines Angriffs in einer U-Bahn-Station begonnen. Der Angeklagte gestand, eine Frau eine Treppe hinuntergetreten zu haben. Er habe unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol gestanden und deswegen keine Erinnerung mehr an die Tat. Das Opfer erlitt einen Armbruch und Kopfverletzungen. Die Tat hatte bundesweit für Entsetzen gesorgt.
Wer schon als Baby im Film des berühmten Vaters mitspielte, des Meisterregisseurs Francis Ford Coppola, der kann ja praktisch kaum anders, als selbst eine Filmkarriere zu machen. Doch für ihre offenbar sehr mittelmäßige darstellerische Leistung im dritten Teil des Paten erntete die damals 19-jährige Sofia Coppola so viel vernichtende Kritiken, dass sie es sein ließ mit der Schauspielerei, um dafür, wie ihr übermächtiger Vater, als Regisseurin die Filmwelt zu erobern, mit ihrem melancholischen Meisterwerk Lost in Translation. Jetzt stellt Sofia Coppola ihren neuesten Film vor auf dem Filmfest in München, dass der Coppola gleich eine ganze Gala widmet. Klaus Lescher hat sie getroffen.
Rote Teppiche sind für Sofia Coppola nur ganz gewöhnliche Auslegware. Lächelnd für die Objektive, sie macht die Belagerung ohne Murren mit. Steht sie selbst hinter und nicht vor der Kamera, wechselt ihr Fokus. Dann erzählt sie die melancholischen, die stillen Geschichten, die unter den schönen Oberflächen verborgen sind.
Jeder meiner Filme ist eine Welt mit eigenem visuellen Stil. Der muss die Geschichte unterstützen und dem Publikum auch Hinweise geben, wie es den Film verstehen soll.
In München stellt sie Die Verführten vor, eine Art Rotkäppchen-Geschichte aus dem amerikanischen Bürgerkrieg. Amy entdeckt beim Pilzesammeln im Wald von Virginia den Wolf in Gestalt eines Nordstaaten-Soldaten. Sie schleppt den verwundeten Feind zu ihrem abgelegenen Mädchenpensionat. Dort pflegen ihn die 7 Südstaaten-Geißlein verschiedener Altersstufen, sehr intensiv und erfolgreich. Schon bald umgarnt sie der gesundete Wolf, löst erotische Verwirrungen aus.
Das ist das beste Mal seit langem.
Es wird ihm auf Dauer nicht gut bekommen. Edle Kostüme, schön ausgeleuchtete Bilder, gute Schauspieler. Und doch erzählt Die Verführten eine eher vorhersehbare Geschichte. Sofia Coppola hat schon für intensivere Kinomomente gesorgt. Ihr Meisterwerk bleibt Lost in Translation, ein wunderbar schwebender Film über 2 einsame Amerikaner in Tokio.
Schon lange verheiratet?
Danke. 2 Jahre?
Ja. Ich endlose 25.
Am Beginn ihrer Karriere führt der Vater Regie. Sofia ist nur ein paar Wochen alt, als sie in Francis Ford Coppolas Mafia-Film Der Pate getauft wird. Gibt es in dieser Familie überhaupt eine Chance auf ein Leben ohne Film?
Ich habe es mit Mode versucht. Ich habe Kunst studiert. Aber dann bin ich doch wieder beim Familiengeschäft gelandet.
Längst hat sie ihren eigenen Stil gefunden, weniger brutal, weniger laut, weniger theatralisch als ihr berühmter Vater. Vielleicht streiten die beiden Coppolas manchmal über Filmästhetik, doch sicher auf gesittete Weise. Ermorden ließ Francis Ford Coppola seine Tochter bislang nur im letzten Teil des Paten.
Zum Schluss noch ein weniger blutrünstiger Blick aufs Wetter. Mach uns ein Angebot, das wir nicht ablehnen können, Claudia.
Karin, bei mir kann man das Angebot eh nie ablehnen, noch nicht mal ich, weil et kütt wird kütt, wie man in Köln sagen würde. Und die nächsten Tage kommt erstmal Regen, können wir dringend gebrauchen. Und die Hitze kommt erstmal noch ein bisschen nach Nordosten voran, bevor sie dann zumindest vorübergehend verschwindet. Heute im äußersten Südwesten 34 Grad. Diese sehr warme Luft kommt weiter nach Nordosten voran morgen. Dann haben wir immerhin 32 Grad im Süden und insgesamt Bayern, Baden-Württemberg recht heiß über der Mitte und im Norden. Noch mal 22 bis 26 Grad Mittwoch. Dann vor allem nach Osten hin sehr heiß. Da gibt es dann heftige Schauer und Gewitter. Und am Donnerstag dann über ganz Deutschland eigentlich 18 bis 22, nur im äußersten Osten 26 Grad. Und danach pendelt sich das so auf rund 20 Grad ein. Und zwar für die gesamten nächsten Tage, also ab Freitag, Wochenende und die Tage danach. Und dazu gibt es kräftigen Regen. Der beginnt jetzt schon in der Nacht aus Südwesten. Zum Teil kräftige Schauer und Gewitter. Im Norden ist es noch locker bewölkt oder sternklar, da wird es dann auch kalt. Die Temperaturen gehen im Norden auf 12 bis 5 Grad in der Lüneburger Heide zurück, im Südwesten immer noch recht warm, 16 bis 19 Grad. Morgen Vormittag kommt dann ein Wolkenband, das sind Wolken einer Warmfront, weiter nach Norden voran. Im Süden gibt es noch ein paar Schauer und Gewitter und so richtig im Norden Sonnenschein. Auch am Nachmittag bleibt es da lange Zeit trocken. Von Nordrhein-Westfalen bis Sachsen liegt die Front. Dahinter folgen zum Teil sehr heftige Schauer und Gewitter. Heftig, weil sie kräftigen Regen dabei haben. Die Temperaturen haben wir eben schon so grob gesehen. 17 bis 22 Grad im Norden, im Südwesten nochmal schwülheiße 30 bis 32 Grad. Das alles bei schwachem Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Und danach heftiger Regen. Zum Teil kann es Überschwemmungen geben. Am Mittwoch eher im Westen, am Donnerstag dann im äußersten Osten. Und die Temperaturen kommen überall ein bisschen runter. Also die größte Hitze ist jetzt zumindest vorübergehend mal vorbei.
Vielen Dank, Claudia Kleinert. Und damit verabschieden wir uns. Jetzt sehen Sie eine Dokumentation, die unter dem Titel Wahlkampf, Machtkampf, AfD hinter die Kulissen der Partei blickt. Und um 0:15 Uhr meldet sich Gabi Bauer heute mit dem Nachtmagazin. Bis morgen.